Ja, herzlichen Dank, Herr Werner, für die liebe Einleitung und freut mich immer zu hören, was man eigentlich alles so macht. So, das kriegt man immer so nebenbei gar nicht so mit und das finde ich immer ganz schön. Gut, ich möchte Ihnen heute ein wenig etwas erzählen über die sogenannte kambrische Explosion. Das klingt natürlich sehr martialisch, Sie werden aber sehen, dass es eigentlich mit so einer Explosion wenig zu tun hat. Es geht darum, dass vor rund 540 Millionen Jahren auf einmal eine Vielzahl von Organismen da sind, die wir im fossilen Bericht sehen, wir aber bis dato nicht so richtig verstanden haben, warum das so ist. Und das ging, sagen wir mal, in unserem geologischen Verständnis ging das relativ schnell, innerhalb von 1-2 Millionen Jahren, also keine allzu großen Zeiträume, die uns also beunruhigen sollten, zumindest nicht in dem Maße. Nun, das Bild hier, das habe ich mal irgendwo im Internet gefunden und ich glaube, das zeigt ganz schön, wie man sich so als Künstler die kambrische Explosion vorstellt, an einem Punkt beginnen, wie so ein Big Bang und dann entstehen also die unterschiedlichen Organismen, natürlich durch Evolutionsprozesse und nicht durch Kreation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hier steht natürlich 540 Millionen Jahren und Beginn der modernen Lebenswelten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil alles, was vorher war, und das werden wir sehen, hat mit dem, was wir heute haben, fast nichts mehr zu tun, außer den schon besagten Mikroorganismen, die natürlich seit Milliarden von Jahren auf der Erde leben und diesen Planeten doch entscheidend beeinflusst haben und immer noch beeinflussen. Nun, wir werden erstmal eine kleine Exkursion machen in die Zeit vor der kambrischen Explosion. Wir nennen das das Proterozoikum, also in dem Vorlauf der kambrischen Explosion. Und wenn wir uns diese Zeit mal genau anschauen, dann muss ich Ihnen diese Grafik kurz erklären. Wir haben also hier einen Zeitraum abgedeckt von ungefähr 2,5 Milliarden Jahren. Das ist also schon ein relativ langer Zeitraum. Und Sie sehen also hier diese weiße Linie. Das ist also ein Merkmal, ein geochemisches Merkmal, das für uns wichtig ist, weil es eine sogenannte Biosignatur ist. Ich werde Ihnen das noch gleich erklären. Und Sie sehen das also hier, dieses Delta 13C. Das sind also das Verhältnis von Kohlenstoffisotopen, zwar von dem leichten und dem schweren, das auf einen Standard berechnet. Eine sehr gute Signatur ist, auch für die Umweltbedingungen. Und Sie sehen also hier immer dieses Auf und Ab, dieses Hin und Her oszillieren, das ist also eine Zeit am Ende des sogenannten Archaikums, wo also ein großer Umbruch stattgefunden hat, also somit das erste Motto unserer Vorlesung. Das beruhigt sich nach ungefähr 2,5 Milliarden Jahren und dann haben wir 1 Milliarde Jahre, wo nicht viel passiert. Ich will nicht sagen, dass es gerade langweilig ist, aber es ist eine Zeit, wo die Dinge gemächlich sich entwickelt haben, vor allem auch der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Also ökologisch stabil, eine langsame evolutive Entwicklung. Und das ändert sich wieder. Nach dieser Milliarde Jahre, und das ist der Punkt, wo wir dann heute im Wesentlichen uns in diesen Zeiträumen bewegen werden. Das Ende der alten Zeit, die wir als Neoproterozoikum bezeichnen, sehen Sie wieder dieses Auf und Ab dieser weißen Linie. Das heißt also, die Welt ist gewaltigen Veränderungen unterworfen und was sich also in unterschiedlichen Signalen bedingt durch die Organismenvielfalt, aber auch durch geologische Prozesse, dann eben auswirkt. Und das ist also das, was uns heute wesentlich interessieren wird. Sie sehen auch schon, hier haben wir Bedingungen, wo wenig Sauerstoff vorhanden war, hier schon ein bisschen mehr. Die Ozeane waren geschichtet. Im Oberflächenwasser hatten wir Sauerstoff, in der Tiefe Schwefelwasserstoff, also der Stoff, der aus den faulen Eiern kommt. Und dann später, nachdem der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre so weit zugenommen hat, war natürlich das Ozeanwasser im Wesentlichen dann auch mit Sauerstoff versorgt. Nun, ich will Ihnen kurz, und nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich Sie jetzt ein bisschen traktiere mit einem chemischen Formel, mit einer chemischen Formel. Das ist also das Verhältnis dieser Kohlenstoffisotopen, die wir als Lebenssignatur, als Biosignatur verwenden. Wir messen das Verhältnis des leichten Kohlenstoffs zu dem schweren. Und der leichte ist wesentlich leichter auch zu verstoffwechseln. Und das äußert sich natürlich dann auch in den Endprodukten, die Organismen erzeugen, sprich also irgendein Mineral, in dem also dann diese Signaturen abgebildet werden. Und alle Werte, die sehr negativ sind, das sind Sie hier mit den Minuswerten, zeigen immer an, dass also sehr viel biologische Aktivität dort drin ist, und je schwerer diese ganzen Verhältnisse sind, umso weniger Biologie. Also können wir abschätzen, wie wichtig im Wesentlichen biologische Prozesse sind. Und das ist ein Archiv, was hier zum Beispiel in diesem Gestein dokumentiert ist. Und wir können das lesen und rekonstruieren. Nun, das ist das, was Herr Wörner sagte, was mich besonders interessiert. Das sind also ursprüngliche mikrobielle Systeme, Biofilme, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die in der Lage waren zu verkalken oder auch andere Mineralien zu produzieren. Aber das Wesentliche daran ist, dass sie also solche geschichteten Körper aufbauen, die wir als Stromatolithen bezeichnen, also als Schichtgesteine. Und das ist natürlich sehr schön, weil die natürlich diese Schichtung widerspiegelt unterschiedliche Bedingungen der Umwelt oder auch der Lebensbedingungen dieser Organismen. Und ich zeige Ihnen mal, wie das heute aussieht. Das gibt also an einigen Stellen der Welt, wo man das sehr schön studieren kann. Das ist hier in Nevada ein See. Sie haben also hier die Gesteine, hell und dunkel. Das kommt davon, dass also zu unterschiedlichen Zeiten, Jahreszeiten diese Gesteine gebildet wurden. Und Sie haben hier oben drauf so einen Biofilm. In dem Fall sind das Bakterien, die in der Lage sind, Photosynthese zu betreiben. Und das ist ganz wichtig, nämlich sie entziehen dem System Kohlendioxid, und als ein Stoffwechselendprodukt entsteht dabei molekularer Sauerstoff. Und das ist also ein Prozess, der auf der Erde begonnen hat vor rund 2,7 Milliarden Jahren und im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass wir also eine Sauerstoffatmosphäre haben. Ja, das ist also der Sauerstoff, den wir atmen, ist also ein Stoffwechselendprodukt der Photosynthese. Und das muss man also wissen. In der Zeit davor gab es diesen Prozess nicht und somit auch in der Atmosphäre nur sehr wenig Sauerstoff. Das Zweite, was in dieser schon besagten langweiligen Zeit des Proterozoikums passiert ist, war doch nicht ganz so langweilig, nämlich ist die Entstehung der komplexen Zellen. Also Bakterienzellen sind einfache Zellen, und Zellen, die wir in unserem Körper haben, würde ich jetzt mal als komplex bezeichnen, weil sie einen sehr komplexen Aufbau zeigen. Und es gab einen Vorgang, den wir als Endosymbiontenhypothese bezeichnen, dass Zellen andere Zellen aufgenommen haben, in dem Fall Bakterienzellen, die dann ein integraler Bestandteil dieser Zellen geworden sind. Das waren in dem Fall hier bestimmte Bakterien, sogenannte Alpha-Proteobakterien, die dann zu den Mitochondrien umgewandelt wurden. Also ein ganz wichtiges Element unserer Zellen. Das gilt auch für den Zellkern. Das ist also hier eine Entstehung dieser komplexen Zellen, und es gibt viele einzellige Organismen, in denen man das noch sehr schön sehen kann. Hier bei einem Juaneflagellaten, großen Zellkern. Und hier diese kleine Struktur sind die Mitochondrien. Der zweite Vorgang, der dort wichtig ist, ist nämlich auch die Aufnahme von diesen besagten Bakterien, die auch in der Lage waren oder Lage sind, Photosynthese zu betreiben. Und durch die Art und Weise, auf die Art und Weise sind dann die Algen und letztendlich dann auch die Pflanzen entstanden. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess gewesen, der vor rund 1,5 Milliarden Jahren vermutlich passiert ist, und erst dann im Nachgang dazu natürlich das komplexe Leben ermöglicht hat. Also die Entstehung der Tiere und natürlich auch der höheren Pflanzen, das Thema von unserem heutigen Abend. Nun, das Problem ist immer, wenn Sie in diesen alten Gesteinen nach Fossilien suchen, dann finden Sie erstmal nichts. Sie müssen die Steine nehmen, müssen sie zersägen, müssen dünne Scheiben davon machen und im Mikroskop sich das anschauen oder mit chemischen Methoden die organischen Verbindungen rausdestillieren und untersuchen, damit sie überhaupt wissen, was da passiert ist. Und das ist leider das Dilemma für alle alten Gesteine, dass das halt so ist und auch die Erhaltungsbedingungen sind nicht immer optimal. Gibt aber ein paar Ausnahmen. Das ist also hier das erste Fossil, was Sie wirklich auch, wenn Sie draußen im Gelände sind, sehen können. Das ist diese Krypania, das ist also so wie so eine Feder aufgewickelt. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber vermutlich eine Art von Alge. Also das ist das einzige Fossil, das anerkannt ist, das wirklich einen organismischen Ursprung hat. Man hat in letzter Zeit eine ganze Menge publiziert von Strukturen, von denen man glaubt, dass es also Organismen sind, aber bei genauerem Hinschauen ist es dann doch was anderes. Nun wieder zurück zu dieser Ereigniskurve, nenne ich sie mal, weil nämlich irgendwann die langweilige Zeit natürlich vorbei ist. Also die Zeit, also hier ungefähr sind also die komplexen Zellen entstanden. Und ich habe also hier jetzt mal zwei so rote Markierungen da reingemacht. Wir reden nicht über die älteren Zeiten, aber auch da steht schon, da gab es also Vereisungen, vor allem im Zusammenhang mit dem großen Sauerstoffereignis. Herr Werner hatte Ihnen letzte Woche einiges dazu erzählt. Gab es also die ersten großen Vereisungen, die dazu geführt haben, dass die Welt sich natürlich auch grundlegend danach verändert hat. Sie sehen hier diese eminenten Ausschläge der Kohlenstoffisotopenkurve und zwar hier in den positiven Bereich hinein. Das heißt, wir haben in dieser Zeit eine enorme Aktivität, biologische Aktivität. Das heißt, die Mikroorganismen haben also fleißig den leichten Kohlenstoff in organische Materie verwandelt und der Rest, der noch übrig blieb, war eben angereichert mit dem schweren Isotop Kohlenstoff. Und wenn das dann zu einem Gestein wird, dann haben wir diese sehr schweren Werte. Es gibt in der Erdgeschichte kein weiteres Ereignis, das uns solche schweren Kohlenstoffisotopen erzeugt hat. Dann hört das wieder auf und dann beginnt also diese Normalzeit, über die ich jetzt kurz gesprochen habe. Sehr intensive Aktivität der Stromatolithen, das heißt sehr viel Photosynthese wird erzeugt. Und Sauerstoff damit, und das hört hier vor 1 Milliarde Jahre ungefähr auf. Also wir haben stabile Umweltbedingungen hier gehabt. Der Ozean selber oder die Ozeane, war ja vielleicht nicht nur einer, waren dadurch charakterisiert, dass sie geschichtet waren. Solche geschichteten Wasserkörper gibt es heute auch noch. Ganz berühmtes Beispiel ist das Schwarze Meer zum Beispiel. Nicht, dass es die obersten 100 Meter sind mit Sauerstoff versorgt und darunter ist kein Sauerstoff. Und da haben sie dann sehr viel von dem Schwefelwasserstoff und auch Methan. Ändert sich hier, Sie sehen, dass die Isotopenkurven wieder anfangen, gewaltig zu oszillieren. Das ist also fast wie ein Erdbeben. Es verändert sich eine ganze Menge. Und das können wir also sehen. Und da sehen Sie auch schon hier solche Begriffe wie Schneeballerde, auf das werden wir gleich eingehen. Mehr oder weniger komplette Vereisung des Erdkörpers. Die ökologischen Bedingungen waren natürlich logischerweise instabil und auch die Ozeanchemie hat sich über die Zeit hinweg verändert. Hier von einem Natriumcarbonat-Ozean, einem Soda-Ozean, über diese sulfidischen Ozeane, geschichteten Ozeane zu einem Halit, also Steinsalz-Ozean, wenn Sie so wollen. Nicht? Wenn Sie also heute den Ozean eindampfen, dann kriegen Sie also sehr viel von dem Natriumchlorid. Eine zweite Sache, die wichtig ist, das ist also die Bildung eines Großkontinents in dieser Zeit. Wir haben also durch die Erdgeschichte hindurch mehrere Ereignisse, wo die Kontinente alle auf einen Fleck waren. Und Sie haben ja vielleicht schon mal was von Pangea gehört. Das ist so eine jüngere Erdgeschichte, einer dieser Großkontinente gewesen, wo alles zusammen war. Und es gab also hier am Ende des Präkambriums ebenfalls einen dieser großen Superkontinente, der den schönen Namen Rodinia bekommen hat und der gerade so vor 1 Milliarde Jahre entstanden ist. Da ist also dieser Großkontinent Rodinia entstanden. Und wenn wir uns jetzt diese Zeit mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass in der Endphase der alten Zeit, was wir als Neoproterozoikum bezeichnen, haben Sie also hier so schöne Namen wie Tonium und Kryogenium und Ediacarium. Das sind also Namen, die nach Lokalitäten benannt sind oder nach bestimmten Ereignissen. Und für uns interessant ist erstmal diese Zeit des Toniums. Und das ist der Beginn einer umfassenden ökologischen Veränderung nach der langweiligen Zeit des Proterozoikums. Nun, dieses Tonium-Event, das beginnt vor ungefähr 1000 Millionen Jahren, also vor 1 Milliarde Jahre, und wird, wie gesagt, schon eingeleitet durch die Bildung des Großkontinents Rodinia. Sie sehen also hier, wie die Kontinente in dieser Zeit verteilt waren, soweit man das eben machen konnte. Man kann das also mit paläomagnetischen Analysen, kann man das so einigermaßen wahrscheinlich machen. Also Sie haben also hier Westafrika, dann hier Amazonien, Kalahari, sagt Ihnen vielleicht was, heute in Südafrika, dann der Kongo, der hängt hier. Madagaskar ist da oben im Norden, Australien auch, Sibirien. Hier, das betrifft uns, nicht? Da gehören wir irgendwie hin, so in diese baltische Platte. Das liegt alles irgendwo, nur nicht da, wo es heute liegt. Das heißt also, die Kontinente sind immer hin und her gewandert und haben auf diese Art natürlich auch eine ganze Menge gesehen, nicht? Über die Zeit hinweg. Und diese Dinge sehen wir natürlich dann wieder in den Gesteinen da drin. Das ist schon interessant, wenn Sie auf einem Kontinent wie Australien, der ja doch relativ warm ist, auf einmal eiszeitliche Sedimente finden. Und da wissen Sie ganz genau, dass der Kontinent eben nicht immer da gewesen ist. Und das gilt auch für andere Dinge. Nun, vielleicht wichtig ist, dass diese Landmassen alle mehr oder weniger hier im äquatorialen Bereich gruppiert sind. Das ist nämlich auch wichtig für das nächste Ereignis. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, vielleicht etwas, was nicht so spektakulär ist, aber was für die Welt, glaube ich, in der Zeit eine ganz große Rolle gespielt hat, das war nämlich die Veränderung dieser Bakteriengemeinschaften, dieser Mikrobengemeinschaften. Über zig Milliarden Jahre waren das dünne Filme, die da verkalkt sind. Das ist das, was man also so klassisch als Stromatolith bezeichnet, also mineralisierte Bakterienfilme. Und dann auf einmal sieht das ganz anders aus. Das ist auch noch geschichtet. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann sind diese Strukturen, sehen aus wie Weintrauben. Oder die Mediziner unter Ihnen oder die vielleicht mal Probleme damit hatten, die wissen das. Wir bezeichnen das als Thrombolith, nicht? Also ein Thrombus. Wenn man den aufschneiden im Mikroskop, sieht der fast so ähnlich aus hier wie diese Gesteine. Und das bedeutet natürlich was. Und das haben wir uns mal genauer angeguckt, auch wie das heute abläuft. Bei den Biofilmen ist es so, dass sie immer eine Schutzschicht bilden, die wir ja als Bakterienschleime bezeichnen, ne? Das ist vielleicht nicht so ein schöner Ausdruck, so Mukussubstanzen oder exopolymere Substanzen, das ist nicht ganz so. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel im Herbst oder es ein bisschen feucht ist, über bestimmte Gesteine laufen, dann sind die rutschig. Ne? Und da können Sie ganz schön ausrutschen. Und das sind eben die Biofilme, die sich da entwickeln. Und das, was da rutschig ist, das sind im Wesentlichen die Zucker, die bilden. Ja? Also das sind Zuckerschleime. Weil das ist nicht süß, der Zucker. Also ich würde es nicht essen. Das andere ist, und das wissen wir auch heute von vielen von diesen mikrobiellen Gemeinschaften, die bilden immer diese Zuckersubstanzen, das ist klar. Aber sie haben dann aus irgendwelchen Gründen, weil wahrscheinlich die Umweltbedingungen so gewesen sind, auf einmal sehr viel Protein in ihre Schleime eingebaut. Und wenn das Protein bestimmten Abbauprozessen unterworfen ist, einer Degradation, dann entstehen solche geklumpten Strukturen. Ja, also auch wenn Sie Eiweiß gerinnen lassen, dann entstehen also solche klumpenartigen Strukturen. Das ist in der Tat hier auch der Fall gewesen. Das sind also bestimmte Proteine, die mit Zucker verbunden waren. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber die primär solche Klumpenstrukturen gebildet haben. Und diese Klumpen, die sind dann verkalkt. Und auf die Art und Weise haben Sie also eine Versteinerung dieser verklumpten Proteinstrukturen. Und das ist natürlich was ganz anderes als das. Das heißt also, hier haben wir eine grundlegende Veränderung in der mikrobiellen Welt. Und da es damals nichts anderes gab als die mikrobielle Welt, war das natürlich ein ganz wichtiges Ereignis. Das erschließt sich nicht sofort, aber ich glaube, dass das für den weiteren Fortgang der Welt von großer Bedeutung war. Ja, nun zu den Schneeball-Erde-Geschichten. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren schon mal was über diese Schneeball-Erde-Geschichten erzählt habe und sie sind doch immer wieder faszinierend. Weil heute reden wir immer, dass alles zu warm wird und Global Warming und so weiter. Aber ich glaube, das Abkühlen der Erde und das Zufrieren ist, glaube ich, ein größeres Problem als der Global Warming. Also ich glaube, es wäre nicht so schön, wenn wir jetzt dann so allmählich die Gletscher bekommen würden. Das würde auch keinem von uns gefallen. Und das war aber in der Tat so. Es gab also dann Zeiten, die Zeit heißt dann so, Kryogenium, also diese Zeit, wo es kalt war. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass zumindest die Landmassen der Erde komplett mit einigen Kilometer Eis bedeckt waren. Schönes Modell ist natürlich heute die Antarktis oder natürlich auch das Inlandeis von Grönland. Und wenn wir uns die zeitliche Abfolgen genauer anschauen, Sie erinnern sich hier das Tonium vor einer Milliarde Jahre und dann wird das sukzessive kühler. Und wir haben dann in dieser Zeit des Kryogeniums, das also vor rund 850 Millionen Jahren begonnen hat, diese Eiszeitelemente. Das erste ist diese sogenannte Bitter Springs-Vereisung. Die war also noch nicht global, aber man kann sie finden. Bitter Springs ist ein Ort im Zentralaustralien, wo es also doch ziemlich heiß wird. Und wenn Sie da hingehen, dann finden Sie also zumindest aus dieser Zeit Eiszeitsedimente. Die wesentlich wichtigeren, das ist die sogenannte Sturt-Vereisung. Sturt ist ein Fluss in Adelaide, also auch in Australien. Marinoan das Gleiche. Das sind also alles Lokalitäten, die erstmals in Australien beschrieben wurden. Und das sind vielleicht die zwei wichtigsten Eiszeiten. Fürs Erste, und dann gibt es hier noch eine kleine, auf die wir dann im Detail noch eingehen, das ist die sogenannte Gasgiersvereisung. Und diese vier, oder sagen wir besser drei, die spielen also für die Entwicklung des modernen Lebens eine ganz große Rolle. Was parallel noch dazu passiert, ist nämlich, dass dieser Superkontinent Rodinia beginnt zu zerbrechen. Und zwar durch ein besonderes magmatisches Ereignis. Im Erdmantel hat sich eine riesen heiße Blase gebildet, die wir als Hotspots bezeichnen oder als Plumes. Und es kommt im Bereich dieses Plumes, dieser heißen Struktur zum Aufbrechen dieses Kontinents. Sie sehen also hier diese Spreading-Achsen. Das heißt also, dieser Superkontinent zerlegt sich in einzelne Teile. Das hat natürlich zur Bedeutung, dass die Küstenregionen in diesen kontinentalen Bereichen natürlich sich enorm vergrößern. Wenn Sie also einen einzelnen Kontinent haben, dann sind natürlich die Küstenlinien herabgesetzt und wenn das beginnt zu zerbrechen, bekommen Sie natürlich eine ganz andere topografische Situation auch. Das heißt, die Flachmarinenbereiche nehmen enorm zu. Und heute, wie Sie wissen, in den Flachmarinenbereichen, denken Sie an das norddeutsche Watt oder an Riftzonen, das sind also die Stellen, wo das Leben also bevorzugt existieren kann. Und das war natürlich hier auch der Fall. Also das wissen wir noch nicht genau, wie die Wechselwirkungen nur wirklich gewesen sind, aber diese Zunahme dieser Flachmarinenbereiche, das war vielleicht auch für die weitere Entwicklung von besonderer Bedeutung. Und wenn wir uns die einzelnen Kontinentteile nun anschauen und aus dieser Zeit die Sedimente studieren, sehen überall diese blauen, kalten Sterne. Das bedeutet, dass wir da diese Vereisungsspuren gefunden haben. Das heißt also überall. Ja? Das ist die ältere Vereisung, die sogenannte Sturt-Vereisung, die vor 740 Millionen Jahren begonnen hat. Und dann die zweite globale Vereisung, die sogenannte Marinoan-Vereisung vor 635 Millionen Jahren. Aber es ist überall das Gleiche. Auf jedem Kontinent im Bereich des Äquators finden wir also diese Vereisungsspuren. Das ist natürlich ungewöhnlich. Wenn wir uns heute die äquatorialen Bereiche anschauen, dann sind die weitgehend frei von Eis. Es gibt natürlich einige Ausnahmen wie Kilimandscharo, aber viel ist da nicht mehr drauf. Dann natürlich in Südamerika, in den Anden gibt es einiges, aber das sind natürlich keine großen Eismengen. Das Einzige, was vielleicht ein Äquivalent darstellen könnte, das ist der dritte Pol, nicht? Also der Himalaya mit seinem großen Eisschild, der also eine Gebirgsvereisung, eine große, die ihre Ursachen natürlich in den intensiven Monsunregen hat. Nun, wenn wir die geochemischen Signale uns wieder anschauen, dann geben die uns natürlich genau dieses Muster. Wir sehen also hier in den Zeiten, wo es warm ist, haben wir also die schweren Isotopen, die in den Gesteinen abgelagert wurden. Wenn es in die Eisbereiche hineinkommt, dann werden die Systeme wesentlich leichter. Und das ist ein ewiges Auf und Ab. Das ist dieses Hin- und Her-Zittern dieser Kohlenstoffkurve, die uns also da genau Hinweise dazu gibt, wie die Lebensaktivitäten in dieser Zeit gewesen sind. Das war das Ende erstmal. Es gibt heute Modelle, wo wir das uns angucken können. Das sind also einige Monde des Jupiter und Saturn, die also total mit Eis bedeckt sind. Das ist hier also dieser Eismond Enceladus. Der hat natürlich auch hier irgendwelche Brüche. Das kommt natürlich durch die enorme Gravitation dieser großen Planeten, die dort wechselwirken mit diesen Monden und natürlich das Eis auch zerknacken. Wir gehen auch davon aus, dass unter diesen Eisschilden vielleicht flüssiges Wasser ist. Und das ist natürlich astrobiologisch hochinteressant. Das wird sicherlich einer der nächsten Ziele der Planetenforscher sein. Wenn sie dann endlich vom Mars genug haben, dann werden sie dann irgendwann zu den Monden des Saturn und Jupiter gehen, was ich für viel spannender halte. Aber das nur nebenbei. So, was ist da passiert? Wir haben nicht die Zeit, dass wir uns das jetzt im Detail nochmal vergegenwärtigen, aber so ein paar Dinge sollte man vielleicht wissen. Auch heute unterliegt, sagen wir mal, die Eiszeiten, die wir in der letzten 1 Million Jahre gehabt haben, waren sicherlich kontrolliert dadurch, dass die Position der Erde zur Sonne nicht immer die gleiche ist. Es gibt den berühmten Milankovitch-Zyklus oder mehrere davon, die die Sonneneinstrahlung auf der Erde mal verstärken, mal verringern und dadurch natürlich eine enorme Klimarelevanz haben. Das wird sicherlich in der Zeit auch so gewesen sein. Aber die Besonderheit halt in dieser Zeit war, dass nachdem es kalt wurde, logischerweise erst an den Polkappen, weil wir da natürlich die wenigste Energie haben, aber dadurch, dass die Kontinente mehr oder weniger im äquatorialen Bereich gelegen haben in der Zeit, waren das natürlich Keime, die natürlich auch für die Vereisung große Bedeutung hatten. Und es gibt mal eine Situation, der berühmte Point of No Return. Und zwar, dass die Energie, die auf die Erde kommt, durch die Sonneneinstrahlung oder auch die sie selber produziert, eben nicht mehr ausgereicht hat, diesen Eishaushalt zu steuern. Ich habe das hier nur mal kurz skizziert, die Albedo, das ist also die Rückstrahlfähigkeit. Das heißt, wenn Sie weiße Flächen haben, das heißt durch Wolken oder auch durch Schnee und Eis, wird natürlich enorm viel an Energie wieder in den Weltraum zurückgestrahlt, zurückgespiegelt. Und dann haben Sie irgendwann den Punkt, dass dann das System immer weiter zueist und die Energie nicht ausreicht. Es stirbt natürlich auch ein Großteil des Lebens ab. Sie haben sicherlich in den Ozeanen, wir gehen heute nicht davon aus, dass die alle wirklich zugeeist waren, natürlich biologische Aktivität, aber nicht in dem Ausmaß, das haben wir ja durch die Isotopen gesehen. Aber irgendwann ist das ja wieder aufgetaut. Und Vulkane gab es natürlich immer. Und die haben natürlich auch CO2 produziert und auch andere klimarelevante Gase. Auch dadurch, dass das CO2 nicht durch die biologische Produktion wieder recycelt wurde, ist also der Gehalt an den Klimagasen angestiegen und wir haben natürlich dann wieder ein sehr rasches Auftauen dieses Systems gehabt. Dann immer auch noch verstärkt durch Methan, was da auch eine große Rolle spielt und das ein Vielfaches an Klimawirkung hat als wie Kohlendioxid. Und das können wir an einigen Stellen auf der Welt, und hier, das ist etwas in Namibia, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, kann man das schön sehen. Das ist also hier so eine Situation. Das ist hier ein Eiszeitsediment. Und das, was drüber liegt, das ist das Sediment, das entsteht oder damals entstanden ist, nachdem das Eis weg war. Und das ist irgendwie ein Paradox, was wir heute in der Form nicht mehr kennen. Wir haben also hier eine kalte Situation und hier auf einmal Bildung von Carbonat, was normalerweise nur unter höheren Temperaturen funktioniert. Es gibt durchaus die Vorstellung, dass, und das ist eine sehr scharfe Linie, das ist sehr wenig Zeit, vielleicht nur ein paar hundert, ein paar tausend Jahre, mehr ist das nicht, dass also die Auftauphasen relativ kurz waren, vielleicht bedingt auch durch die hohen CO2-Gehalte. Ja, diese Steine, die hier drin liegen, das sind eindeutige Indikatoren für Eistrift. Und Sie haben also hier Eisberge, so wie wir sie heute auch kennen, die voll mit Sediment sind. Und wenn die abtauen, dann fallen die Steine unten auf den Meeresboden und erzeugen ein total unsortiertes Gemenge an unterschiedlichen Gesteinen. Und man nennt das so schön Dropstones. Also das Auftauen ging relativ schnell, sicherlich bedingt dadurch, dass sehr wenig organische Kontrolle vorhanden war. Nun, wie war das mit der Atmosphäre? Das ist natürlich nicht alles so einfach immer zu rekonstruieren. Das ist die Sauerstoffkurve von 1 Milliarde Jahre, also hier mit dem Thonium. Da war noch nicht so viel Sauerstoff, freier Sauerstoff in der Atmosphäre. Also atmen hätten wir da nicht können. Also hätten wir schon Probleme gehabt. Ja, aber dann so um diese Zeit, um die Vereisung, da steigt dieser Sauerstoffgehalt an. Bedingt wahrscheinlich durch noch eine stärkere Photosyntheseaktivität, vielleicht erzeugt durch die rapide Entwicklung der Algen. Und ich habe Ihnen ja auch die anderen Biofilme, mikrobiellen Matten gezeigt, vielleicht sehr viel effektiver Sauerstoff produziert haben. Und das ist hier in den jüngeren Zeiten, über die will ich jetzt nicht weiter reden, das ist der heutige Wert, ungefähr 21% Sauerstoff in der Atmosphäre. Also der war hier noch nicht optimal erreicht. Nun kommen wir zur letzten Zeit vor der berühmten Explosion. Aber die Explosion des Lebens beginnt schon. Das ist nämlich hier das sogenannte Ediacara-Event. Ediacara Hills, das sind kleine Hügel, auch im Süden von Australien, wo man erstmals in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Art von Organismen gefunden hat, von dem man früher angenommen hat, dass sie die Stammformen des modernen Lebens darstellt. Dem wurde dann irgendwann widersprochen. Das ist also eine Zeit, die hier in dem Ediacarium vor ungefähr 580 Millionen Jahren begonnen hat. Wenn wir mal sehen, was wir daraus noch lernen können. Es ist dann widersprochen worden, dass diese Organismen wirklich Stammformen der heutigen, also auch von uns letztendlich dann sind. Aber mittlerweile schwenkt das Pendel wieder zurück. Es ist also eine weitgehend noch ungeklärtes wissenschaftliches Problem. Kurz bevor es zu diesem Ereignis gekommen ist, haben wir Glück, dass wir durch kleine Fenster in die Erdgeschichte zurückgucken können. Wir nennen das Fossillagerstätten. Und das ist das erste Mal in der Erdgeschichte, dass sowas auftritt, dass wir wirklich erkennbare, makroskopisch erkennbare Fossilien finden können. Das, was Sie hier sehen, ist immer noch eine mikrobielle Matte, aber die komplexen Organismen, wahrscheinlich Algen, verschiedene Arten oder auch schon Tiere, haben diese Bakterienfilme, diese Matten auch benutzt, um dort drin zu siedeln, um ihre Wurzeln sozusagen zu entwickeln. Sie haben also in einer engen Wechselbeziehung zwischen diesen Bakterienmatten und ihrem Stoffwechsel gelebt. Das sind also höchstwahrscheinlich sehr intensive symbiotische Beziehungen gewesen. Und das ist auch für das Verständnis der Entwicklung von komplexen Leben. Das haben wir ja schon gesehen bei den Zellen, nicht? Die Aufnahme von anderen Zellen, diese Endosymbiose, das war also sozusagen der Trick, um überhaupt komplizierte Stoffwechselprozesse möglich zu machen. Das hat mit großem Erfolg funktioniert. Und es gibt in China, in Zentralchina, eine Lokalität, das ist die Lokalität von Weng'an. Ich kann Ihnen sagen, das ist kein sehr schöner Ort dort. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, warum. Aber für uns Geologen und Paläontologen ist das ein Mekka. Und warum? Da wird Phosphor abgebaut, und zwar im großen Stil. Und wenn man sich diesen Phosphor genauer anschaut, dann besteht er aus lauter kleinen Kugeln. Und wenn man sich die Kugeln genauer anschaut, dann sieht man unterschiedliche Zellteilungsstadien. Das sind die berühmten Embryos, die Tierembryos von Weng'an, die Metazoenembryos. Das ist eine sehr intensive Diskussion, was das nun eigentlich ist, ob das winzig kleine Tiere schon waren. Auf alle Fälle zeigen sie ein Teilungsmuster, was mit den modernen Tieren schon durchaus vergleichbar ist. Also vor 580 Millionen Jahren ist mit Sicherheit etwas passiert, und das sind also gewaltige Mengen, also man kann sich das nicht vorstellen. Also das ganze Meer muss voll gewesen sein mit diesen kleinen Organismen. Auch die Phosphatisierungsprozesse sprechen dafür. Also ein gewaltiges biologisches Ereignis in dieser Zeit. Nun komme ich nochmal zurück zu den Organismen von Ediacara, die nämlich in der gleichen Zeit entstanden sind, im flachen Wasser. Und diese sehen so aus. Und man kann also nicht sagen, was es ist, ob das Tiere waren oder was auch immer. Das ist also eine lange Diskussion. Auf alle Fälle haben sie eine Konstruktionsmorphologie, die einer Luftmatratze doch sehr ähnlich ist. Und das hat mein alter Paläontologielehrer Adolf Seilacher als erster so beschrieben. Das sind die Luftmatratzenviecher. Und das fand ich immer ganz schön. Und die wurden natürlich schon akademisch als Vendozoa oder Vendobionta bezeichnet. Als Luftmatratzenviecher würden sie schlecht durchgehen, aber versteht man wahrscheinlich besser. Und man hat das sozusagen als Schwestergruppe, so wie bezeichnen wir das, zu den übrigen Organismen gesehen. Und das ist natürlich interessant, weil es ein Experiment der Evolution gewesen ist, das ungefähr 40 Millionen Jahre gedauert hat, bis es dann wieder verschwunden ist. So sehen die aus. Und das Interessante ist auch wieder das, was wir schon gelernt haben, dass sie in enger Wechselbeziehung mit den Bakterienmatten gelebt haben. Das war also etwas ganz Wichtiges und global überall zu finden. Das ist eine Rekonstruktion. Es gibt welche, die im flachen Wasser gelebt haben, es gibt welche, die im tiefen Wasser gelebt haben, auch schon im Sediment. Das heißt, sie haben also schon die ökologischen Nischen, verschiedene ökologische Nischen besetzt. Ein ähnliches Verhalten, wie wir dann von den höheren Organismen damit dann auch gelernt haben. Und viele sehen in der Tat schon so aus wie moderne Organismen, wie hier diese Seefedern oder hier krebsartige Strukturen, dann hier auch Mollusken, also schneckenartige Vertreter. Und dann auch zu dieser Zeit das Biomineralisationsereignis. Das heißt also die Entstehung der Fähigkeit, ein Hartskelett zu bilden. Wenn das nicht passiert wäre, dann könnten wir alle hier nicht sitzen. Da würden wir vielleicht kriechen oder aussehen wie Amöben oder ich weiß es nicht. Jedenfalls in der Richtung. Diese Fähigkeit, ein Skelett zu bilden, das ist natürlich ganz enorm wichtig. Und das sind die ältesten Organismen vor ungefähr 549 Millionen Jahren, die also ein erstes Kalkskelett gebildet haben. Wir wissen heute, dass bestimmte enzymatische Reaktionen da eine große Rolle spielen. Aber was nun wirklich der Grund war, warum diese Organismen ein Skelett gebildet haben, das ist natürlich Gegenstand heftiger wissenschaftlicher Diskussion. Ich gehe noch mal zurück. Wir finden diese Organismen hier an solchen sogenannten Mounds. Das sind Hügelstrukturen, ganz isoliert, und die offensichtlich gekoppelt sind an tiefe Spalten in der Erdkruste, in denen also spezielles Wasser, ein spezielles Fluid ausgetreten ist, was mit dem Seewasser reagiert hat. Und das waren die Orte, wo diese Biomineralisation letztendlich entstanden ist. Wir nehmen an, dass das zusammenhängt mit dem Calciumstress. In dieser Zeit hat sich die Chemie der Ozeane grundlegend verändert. Die Calciumgehalte in den Ozeanen sind also sprungartig angestiegen. Und wir wissen heute aus Experimenten, dass nicht alle Organismen sehr gut mit diesen hohen Calciumwerten umgehen können. Und wir glauben heute, dass die Entwicklung der Biomineralisation, vor allem bei den höheren Tieren, also bei den Mikroben, das ist immer noch ein bisschen was anderes, zusammenhängt mit einer Entgiftung, mit einem Entgiftungsprozess. Calciumionen, die eben gefährlich sind, aus dem Stoffwechsel herauszunehmen und letztendlich entzulagern. Und wenn einmal das passiert ist, dann können Organismen diese Struktur natürlich nutzen und die Evolution setzt dort wieder ein. Also dieses Biomineralisationsereignis war eine notwendige Voraussetzung überhaupt für die Crampusche Explosion. Nun sind wir soweit und kommen zurück zu dem schönen Bild. Wir sehen hier diesen kleinen Keim des Big Bang, wie das gerade anfängt. Und die Biomineralisation ist erfunden. Und durch verschiedene molekulare Prozesse, auch durch lateralen Gentransfer und solche Dinge, ist es durchaus möglich, dass man also die Gene, die man dafür braucht, auch die Information zwischen unterschiedlichen Tiergruppen dann auszutauschen. Das ist also die Vorstellung, die wir im Augenblick haben dazu. Und was wir auch aus der Analyse der modernen Organismen kennen. Nun zur Crampuschen Explosion. Ein sehr schöner Ort, wo man da studieren kann, das ist im Süden von China. Die Chinesen haben also wirklich die Angewohnheit, und das ist sehr schön, alle diese berühmten Orte gleich mit so einer Stele zu versehen, und da steht alles Wichtige drauf. Das ist also hier die Präkambrium-Kambrium-Grenze, dieser berühmte Maishuhn-Profil, und Sie lesen ja hier The Beginning. Das ist also eine Stelle, die beginnt hier hinten recht unspektakulär mit der Crampuschen Explosion. Und wenn wir uns das genau anschauen, das ist also hier diese Linie da, dann ist in der Tat so, dass alles, was vorher gewesen ist, mehr oder weniger verschwunden ist, mit ein paar Ausnahmen, eben die Biomineralisierer und vielleicht ein paar frühe Formen, von denen wir wissen, dass sie mit dem modernen Leben zu tun haben. Aber ansonsten beginnt das hier vor 542 Millionen Jahren ganz schlagartig. Da nimmt auf einmal die Diversität der Organismen enorm zu. Und das ist eigentlich, also die Vielfalt nicht, und das ist das, was wir als kambrische Explosion bezeichnen. Also mehr oder weniger in einem kurzen geologischen Zeitraum eine Riesenzunahme der Lebensvielfalt. Und das beginnt wiederum mit einer relativ unspektakulären Sache, nämlich die sogenannte agronomische Revolution. Sie erinnern sich, dass in der alten Zeit, im Präkambrium, die Lebenssysteme alle an diese mikrobiellen Mattensysteme gekoppelt waren. Ja, das ist ganz wichtig. Wir kennen also keine Organismen, die die organischen Ressourcen der Sedimente genutzt haben. Und das ändert sich mit dem Beginn des Kambriums, sprich also am Anfang der kambrischen Explosion, entdecken die Organismen, dass Sedimente voll sind mit organischem Material und das nutzen sie. Das heißt, es geht in die dritte Dimension, sie fressen also das Sediment auf. Das können Sie sehr schön sehen, wenn Sie heute ans Watt gehen und dann können Sie also die enorme biologische Vielfalt im Sediment erkennen. Das gab es vor dieser Zeit nicht. Das heißt, die Organismen lutschen sozusagen die einzelnen Sedimentpartikel ab und nutzen sozusagen die organischen Reststoffe da drin. Das ist in der Tat eine Revolution. Das führt dazu, dass natürlich die Vielfalt der Organismen zunimmt, weil natürlich die Sedimente nicht alle gleich sind. Wir haben also eine Zunahme auch der ökologischen Nischen und somit natürlich auch eine Vermehrung der unterschiedlichen Organismengruppen. Und kurz nach dem Präkambrium, also nach der oder Beginn der agronomischen Revolution, wie das Seilacher genannt hat, das sind ein paar Millionen Jahre dazwischen, da haben wir also auch schon Organismen, und dann so um 530 Millionen Jahren haben wir also diese Explosion der Vielfalt. Das, was als kambrische Explosion in die Literatur eingegangen ist. Wir sehen hier diese Namen, also Echinodermen, Stachelhäuter, also Seeigelartige, dann Hemichordaten, das sind also Verwandte mit den Chordatieren, dann die Würmer, dann Muscheln, Schnecken, dann andere Würmer, dann hier die Krebse und Verwandte, Priapuliden sind auch besondere Würmer, Anthozoen, das sind die Blumentiere, das sind also zum Beispiel Korallen, zu den Cnidariern oder Nesseltieren gehören auch die Hydrozoen, also die Quallen zum Beispiel, und dann hier die große Gruppe der Schwämme, die wahrscheinlich noch eine relativ lange sich noch auch ins Präkambrium zurückverfolgen lässt. Aber das Problem ist, diese Kurven hier, dieses Kladogramm, wie man das nennt, ist rekonstruiert auf molekularen Uhren. Und sie geben also an, wie kalkuliert wurde, wann welche Abspaltungen passiert sind. Aber wenn Sie dort in den fossilen Bericht gehen, da finden Sie immer nichts. Ja? Und insofern war das wichtig, dass man dann mit der kambrischen Explosion eben doch in der Tat die Fossilien gefunden hat. Aber wenn Sie natürlich keine Hartskelette haben, nicht, dann haben Sie auch nur geringe Chancen, überhaupt Versteinerungen zu finden, zumindest unter den Bedingungen. Und nun will ich Ihnen zum Schluss also ein Beispiel der kambrischen Explosion zeigen, nämlich an einer Fundstelle auch im Südwesten von China. Das ist eine berühmte Lagerstätte, Zhenjiang. Da war ich schon ein paar Mal und so war die Situation dieses Jahr. Da wird ein ganzes Dorf angestellt und die freuen sich, da verdienen sie eine ganze Menge Geld. Und dann können sie da die Fossilien graben. Ja? Und das machen die also wochenlang und monatelang. Und auf die Art und Weise findet man natürlich auch eine Menge. Ja, und ich kleines Potpourri von den Fossilien, die man da findet. Das sind also die ältesten Lebensformen. Die Schwämme, wahrscheinlich die hier. Und dann gibt es diese Kammquallen, die heute in den Ozeanen häufig vorkommen, die wirklich aussehen wie Aliens, die auch sehr viel von Chemolumineszenz zeigen, also sehr eigenartige Lebewesen. Nach den molekularen Analysen sind das sehr ursprüngliche Formen und dann die ersten Vertreter auch von Korallenartigen. Dann Krustazeen, das heißt Krebse. Einige von Ihnen werden sich erinnern, das sieht aus wie ein Trilobit. Also schon sehr komplexe Organismen, hier auch Kiemenbeine. Also schon sehr angepasst an ein Leben in diesem Kambrischen Ozean. Dann auch das Erstauftreten von Räubern. Das ist ein großer Krebs, der sieht schon ziemlich martialisch aus. Eben die Entstehung einer echten Nahrungskette, nicht? Also entspricht wahrscheinlich damals dem Hain als Endverbraucher sozusagen im Meer. Ja, dann verschiedene Arten von Würmern, verschiedene Arten von Brachiopoden, Armfüßlern, die so ähnlich funktionieren wie Muscheln. Ja, und das ist vielleicht ganz besonders schon die ersten Chordatiere. Das heißt also unsere unmittelbaren Vorläufer. Und wir haben wahrscheinlich, so wie Sie hier sehen, hat schon Durst, haben wir die Gene dieser Organismen auch in uns. Ja? Also das sollte man durchaus sich mal immer im Hinterkopf behalten, dass also unsere Lebensgeschichte doch sehr eng mit diesen Organismen verbunden ist. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Das war so eine kleine Truppe, mit der ich mich da in China mit diesen kambrischen, frühkambrischen Fossilien beschäftigt habe. Und das ist die kambrische Explosion. Und ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Und schön, dass Sie gekommen sind. Applaus